Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Michael Zurkus zum Thema, was wir von der Rechtsmedizin lernen können.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Und schön, dass Sie heute Zeit haben, Professor Zurkus. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut mit Ihnen. Und ich muss sagen, ich hatte große Schwierigkeiten, so ein bisschen mich zu konzentrieren auf die Fragen, die ich Ihnen stellen darf heute. Mir sind viele Fragen eingefallen. Bei uns im Podcast ist es so, dass wenn man zuerst oder das erste Mal zu Gast ist bei uns, dann darf sich unser Gast, unsere Gästin vorstellen. Sie sind jemand, der schon im öffentlichen Leben unterwegs ist. Das heißt, viele Leute kennen Sie bestimmt. Aber trotzdem wollte ich Sie fragen, ob Sie sich einmal in eigenen Worten vorstellen könnten.
Ja, mein Name ist Michael Zurkus. Ich bin Professor für Rechtsmedizin. Das jetzt seit nunmehr ein bisschen mehr als 30 Jahren schon. Ich war 10 Jahre in Hamburg und habe dann einen Ruf nach Berlin bekommen, war 17 Jahre lang Lehrstuhlinhaber im Institut für Rechtsmedizin an der Charité und parallel Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin. Das bin ich auch immer noch. Hier sitze ich auch im Büro jetzt und verantworte hier eben ja das, was so die Routine in Berlin ist, an Mordsektionen, an Leichenschauen im Krematorium, an ja, körperlichen Untersuchungen von Geschädigten. Das heißt also, ich bin nach wie vor voll drin in der Praxis. Und das war auch das Ziel. Irgendwie hat mich das so als Lehrstuhlinhaber auch so ein bisschen nicht mehr angesprochen, dass man da eigentlich eher so Manager ist, Verwalter ist, Kaufmann ist. Und eigentlich das, was man studiert hat und das Praktische, was ich liebe im Sektionssaal, dass das alles zu kurz gekommen ist. Deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass ich das nochmal zum Ende meiner beruflichen Laufbahn nochmal eben als Direktor hier des Instituts voll aus der Praxis schöpfen kann.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe gerade gesagt, Sie sind in der Öffentlichkeit ziemlich präsent. Sie schreiben Bücher, Sie gehen auf Tour und machen letztlich für den normalen Menschen in Anführungszeichen stellen Sie Fälle dar. Ich finde das sehr spannend. Aber heute sprechen wir ja sozusagen über den medizinischen Teil. Unsere Leute, die hier zuhören, sind Menschen, die in der Medizin arbeiten. Und deswegen wäre so der erste Teil, den ich Sie gerne fragen würde, oder der erste Teil unseres Gespräches, was kann man so aus der Rechtsmedizin lernen? Und da wollte ich Sie gerne als erstes fragen, was sind denn so häufige Fehleinschätzungen von den normalen, auf der klinischen Seite, auf der gesunden Seite, auf der lebendigen Seite stehenden MedizinerInnen, was Todesursachen betrifft. Vielleicht sind wir da manchmal einfach viel zu schnell mit unseren Annahmen. Was ist so Ihre Sicht darauf, auf dieses Thema?
Ja, einmal die Formulierung, die konkreten Formulierungen auf den Leichenschauscheinen sind natürlich manchmal hanebüchen. Da steht dann zum Beispiel Todesursache Herzversagen. Herzversagen ist immer die Endstrecke des Lebens beziehungsweise die Endstrecke des Sterbens, denn das Herz ist immer das, was irgendwann aufhört zu schlagen und eben der limitierende Faktor ist. Es ist egal, ob jemand erschossen wurde, erstochen wurde oder jemand an einer Lungenembolie stirbt, es ist immer Herzversagen. Und genauso auch Altersschwäche, das sind so, oder Atemstillstand, ohne da eine Kausalkette zu bringen. Also meinetwegen Ersticken unter der Atemstillstand als Folge von Ersticken unter der Plastiktüte.
So. Also, ja genau, also das, was auf den Totenschein geschrieben wird sozusagen, die Endstrecke dessen, was unser Leben begrenzt, ja, der Herzstillstand oder das Herzversagen.
Und es wird ja auch viel zu viel von den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten eigentlich erwartet. Wenn sie den Patienten nicht kennen, da ist jetzt ein Mann meinetwegen Mitte 60, Mitte 70, sie kennen den nicht, Da ist natürlich Herzinfarkt immer eine schnelle Diagnose, weil das natürlich auch eine relativ häufige Todesursache ist. Aber ob der vergiftet wurde, ob der zum Beispiel eine Lungenentzündung hatte, das kann ja der Arzt, der die Leichenschau macht, gar nicht feststellen. Und deshalb wird natürlich sich häufig darüber aufgeregt, dass viele Obduktionsstudien ergeben, dass tatsächlich gibt es eine Studie, die ergeben hat, dass nur 2%, also 2 von 100 Leichenschauscheinen richtig ausgefüllt sind. So, aber da ist natürlich alles mit drin, Kausalkette und diese ganzen Sachen. Aber natürlich sind die Todesursachen wirklich ein Stochern im Trüben. Wenn Sie den Patienten nicht in der Klinik untersucht haben, keine Diagnostik gemacht haben, die Krankheitsvorgeschichte kennen, kann man das auch von niemand erwarten. Aber, weil Sie meinten, was kann man von der Rechtsmedizin lernen? Es gibt Obduktionsstudien, die zum Beispiel festgestellt haben, dass 38% aller tödlichen Lungenembolien auf Intensivstationen übersehen werden und nicht festgestellt werden. Obwohl das ja eigentlich, das ist was mir schon im Studium, als ich noch gar nicht wusste, dass ich Rechtsmedizin mache, immer eingebläut wurde. Lungenentzündung als Folge von Bettlägerigkeit, als Folge von irgendeinem Ereignis, irgendeinem Trauma. Und das ist eben das Trauma ist diese Conditio sine qua non, ohne die diese Lungenentzündung nicht entstanden wäre. Genauso verhält sich aber auch anscheinend auf Intensivstationen, was Pneumonien anbelangt. Denn da gibt es auch Obduktionsstudien, die sagen, 25-30% aller Pneumonien, die dann auch teilweise tödlich verlaufen werden, auf Intensivstationen gar nicht erkannt. Und das ist tatsächlich was ich auch, da gibt es auch Studien zu, was ich auch mit bildgebenden Verfahren seit Ende der oder Anfang der 90er Jahre letzten Jahrhunderts gar nicht geändert hat.
Für mich stellt sich mal die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Also was müsste man ändern, damit diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, die ja erschreckend sind, damit die sich verändern und verbessern?
Es wird sich nie ändern. Das ist genau das. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn als Rechtsmediziner vor 30 Jahren war das Thema. Und ich bin in den 30 Jahren mit so viel Interessengemeinschaften, ob das der Bund Deutscher Kriminalbeamten war, ob das die Gesundheitsministerkonferenz war, ob das die hiesige Justizsenatorin war. Alle haben gefragt, wie können wir es verändern? Wir können es im Prinzip nur verändern, wenn wir sowas wie bei der Görlitzer Studie machen, dass nämlich knapp 100% obduziert werden. Dann werden wir das feststellen, aber ansonsten werden wir es nicht feststellen. Und da kann man jetzt auch sagen, man lässt nur noch Rechtsmediziner oder rechtsmedizinisch geschulte Ärztinnen und Ärzte die Leichenschau machen. Sie können es von außen nicht sehen, ob jemand vergiftet wurde. Da ist eine alte Dame im Pflegeheim. Und die ist tot. So, die hat eine Herzinsuffizienz, jetzt anzunehmen, die ist an der Herzinsuffizienz gestorben. Aber, und solche Fälle kenne ich aus meiner Praxis, vielleicht hat die auch die Tabletten von der Bettnachbarin genommen, die aber 40 Kilo mehr wiegt. So, und ist daran gestorben. Aber sie werden es nicht ändern. Insofern, ich bin auch die ersten 2 Jahrzehnte meines beruflichen Lebens als Rechtsmediziner davon umgetrieben worden, wie ändern wir das? Wir werden es nicht ändern. Ich habe mich damit abgefunden.
Okay. Aber angenommen, jetzt hört jemand zu, der regelmäßig zum Beispiel im hausärztlichen Notdienst zu Leichenschauen gerufen wird. Haben Sie so ein paar konkrete Tipps, die man den Leuten an die Hand geben kann? Was muss man beachten? Warum sollte man oder in welchen Situationen sollte man nicht vorschnell Todesursachen auf den Totenschein schreiben, die vielleicht gar nicht stimmen?
Ja, also es gibt da natürlich bei der Leichenschau bestimmte Kriterien. Wenn jemand so gut wie keine Leichenflecke hat, dann ist anzunehmen, dass er verblutet ist. So, wenn er keine äußere Verletzung hat, wird es eine gastrointestinale Blutung sein. Ich kenne auch die umgekehrten Fälle. Ich bin im Krematorium, da steht jemand, ist an einer Ösophagusvarizenblutung verstorben. Der hat aber knackig kräftige Totenflecken an der Körperrückseite. Das haut nicht hin. Dann ist er daran nicht verstorben. So, jemand ist quittegelb, dann denkt man an Leberversagen. Wir wissen aber natürlich nicht, sind das Lebermetastasen? Ist das vielleicht ein primäres Leberzellkarzinom? Aber es gibt natürlich durch die äußere Leichenschau schon Hinweise. Eine obere Einflussstauung, eine Zyanose als Zeichen eines Rechtsherzversagens, zum Beispiel bei Asthma, ein Schaumpilz vom Mund, der sowohl Hinweis auf eine Vergiftung sein kann, als auch auf ein Lungenödem. Hellrosafarbene, pinkfarbene Nagelbetten als Hinweis auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Das ist was ganz häufig übersehen wird, weil damit keiner rechnet. Auch wenn die Leute mit, solche Fälle kenne ich auch aus meiner eigenen Praxis, also Praxis als Rechtsmediziner, die gehen immer wieder in die Klinik, sagen, ich habe solche rasenden Kopfschmerzen und werden dann mit Paracetamol oder nach einem MRT wieder nach Hause geschickt. Und zu Hause ist eine unerkannte Kohlenmonoxidquelle. Und ein paar Wochen später ist die ganze Familie tot. Weil die einfach wenig lüften und dieses Kohlenmonoxid die ganze Zeit freigesetzt wird. Das sind so Sachen. Aber ich denke, die Routine macht es auch. Das heißt, jemand, der lange im Krankenhaus gearbeitet hat, viele Jahre, dort Krankengeschichten mitverfolgt hat, Anamnesen gekannt hat, Patienten dann die Leichenschau durchgeführt hat, das ist so eine Erfahrungsnummer, so ein Erfahrungsschatz. Aber das kann man eben nicht auf dem Reißbrett entwerfen. Und jeder von uns weiß das. Im Studium hast du da irgendwann Rechtsmedizin. Und da ist, auch wenn es gut läuft, Leichenschau ein Thema, nicht nur theoretisch, sondern es wird auch mal eine echte Leichenschau durchgeführt. Das ist dann maximal anderthalb Stunden. Und dann vielleicht 8, 9 Jahre später oder manchmal auch, je nachdem, was die Menschen beruflich machen, für eine ärztliche Profession, 20 Jahre später kommt die erste Leichenschau. Das wäre genauso, wenn mir jetzt einer sagen würde, so Zockers, Blinddarm rausnehmen hier, komm, den Appendix. Appendektomie machst du jetzt. Da würde ich auch sagen, oh, okay, das habe ich mal im Studium gehabt, aber gut, ich würde mit meinen anatomischen Kenntnissen auch bis dahin kommen, aber es wäre kein schönes Ergebnis am Ende.
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Ja, das ist ein schönes Bild. Sie haben einen tollen Instagram-Kanal und posten da ganz tolle Videos und Fotos. Und letztens habe ich einen Beitrag von Ihnen gesehen. Da war ein Verstorbener, der für mich eine typische Zeichnung hatte, was die Fäulnis betrifft, also im Rahmen der venösen
und
Gefäße.
Und das war Thiopental.
Und das war Thiopental. Und Das hat mich wirklich aus den Schuhen gehauen. Das ist ja auch was keiner, der das nicht kennt, erkennen würde, oder?
Kennt er nicht, nein. Ja. Wir haben da tatsächlich mal eine Publikation gemacht. Ich glaube, das müsste in Rechtsmedizin sein, über Thiopental-assoziierte Todesfälle. Und das ist irre, nicht? Dieses kristalline Material, was sich da in den Venen entlang des Infusionsweges abzeichnet, bei entsprechender Überdosierung. Ja, und das sind eben so Differentialdiagnosen, das würde keiner erkennen, der noch nicht damit zu tun hatte. Aber es ist tatsächlich so, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Insofern muss man auch nicht alles kennen. Klar. Damit muss man sich abfinden.
Aber insgesamt ist es ja schon so, dass Obduktionen immer seltener werden, oder? Dieser Trend setzt sich weiter fort. Ist das richtig?
Ja, zumindest in der Pathologie ist, glaube ich, der Tiefpunkt schon seit vielen Jahren erreicht. Also als ich noch Medizin studiert habe, da wurden in der Pathologie bestimmt 5-10% der Todesfälle im Krankenhaus obduziert, weil es da noch eine Widerspruchsregelung gab. Das heißt, wenn die Angehörigen nicht explizit widersprochen haben, durfte obduziert werden. Nachher mussten die Angehörigen, da kam die Einverständnisregelung, irgendwann in den 90ern muss das gewesen sein, und dann brachen die Sektionszahlen runter. In der Pathologie, in der Rechtsmedizin ist das nicht so. Es war tatsächlich ein Trend in den 90er Jahren. Da sind auch viele rechtsmedizinische Institute geschlossen worden, zusammengelegt worden, weil einfach kein Geld da war für die Obduktion. Aber hier in Berlin, seitdem ich hier in Berlin bin, sezieren wir immer mehr. Ich habe hier angefangen, da hatten wir 1700, 1800 Obduktionen im Jahr. Mittlerweile sind wir bei 2600. Weil hier einfach die Berliner Staatsanwaltschaft sehr, ich sag mal, sektionsfreudig ist, weil die eben auch mitbekommen haben, dass wir immer mal wieder Fälle rausfischen, wofür es sich lohnt. Dass man mal 500 Fälle anordnet, da könnte was sein, aber dann ist eben ein Fall dabei und das ist ein Tötungsdelikt. Und wir haben hier auch tatsächlich schon Serienmorde, Serientötungen rausgezogen bei Obduktion. Also insofern lohnt sich das, aber Berlin ist auch anders. Die Staatsanwaltschaft hat hier ein sehr enges Verhältnis zu uns, zur Rechtsmedizin. Das ist eine sehr kollegiale, freundschaftliche Zusammenarbeit und seit Jahren Verbundenheit. Und wir sind ein Stadtstaat. Das heißt, wir haben hier nicht große Strecken, die mit Leichen oder über die Leichen transportiert werden müssen. So, wenn Sie das in Nordrhein-Westfalen machen oder in Niedersachsen und da 200 Kilometer von einem Ende des Bundeslandes zum anderen fahren, das macht ein Bestatter, ohne jetzt hier Bestattern zu nahe zu treten, aber es kostet richtig Geld. Es kostet richtig, das geht in die Tausende. Das geht in die Tausende. Und dafür haben Staatsanwaltschaften häufig kein Geld. Deshalb wird, das ist einer der ganz großen, oder der Gründe, warum so wenig seziert wird in einigen Bundesländern, ist, war tatsächlich mal in Münster, das weiß ich von dem damaligen dortigen Institutsdirektor, so, dass in mehreren Jahren mehr exhumiert wurde, also enterdigt, dass Leichen ausgegraben wurden, als obduziert wurde. Weil irgendwann so wenig Obduktionen angeordnet wurden, dass dann Jahre später der Berg so groß war, dass sich Angehörige gemeldet haben und Fragen aufkamen. Aber insgesamt ist es so, dass viel zu wenig obduziert wird. In Deutschland wird ungefähr 1-2% der Todesfälle seziert. In Berlin sind das 7-8% der Verstorbenen, die obduziert werden. Und in skandinavischen Ländern sind das zum Beispiel 20-25% aller Toten. Also in Deutschland wird zu wenig obduziert.
Vielleicht können Sie auch noch mal kurz erzählen, wann wird denn die Gerichtsmedizin eingeschaltet? Also wie ist der normale Weg?
Also der Weg wird eigentlich durch die leichenschauende Ärztin oder den leichenschauenden Arzt gebahnt, nämlich je nachdem, wo auf der Todesbescheinigung das Kreuz gesetzt wird. Wenn es bei natürlich gesetzt wird, der Leichenschein verbleibt ja ein Durchschlag oder mehrere Durchschläge verbleiben ja am Leichnam, dann kommt der Bestatter und nimmt den Leichnam mit. So, aber der Bestatter nimmt ihn nicht mit, wenn da jetzt ungeklärt oder nicht natürlich draufsteht. Dann ist auch die Ärztin oder der Arzt verpflichtet, jetzt nicht nur, dass das über einen Bestatter läuft, sondern direkt zum Telefon zu greifen und zu sagen, ich habe hier einen ungeklärten Todesfall oder einen nicht natürlichen Todesfall, ich habe hier Messerstiche festgestellt. Und diese Klassifikation, ob natürlich oder ungeklärt, nicht natürlich, die entscheidet darüber, was passiert. Das heißt aber noch nicht, dass eine Obduktion stattfindet, sondern das geht dann an die zuständige Polizeidirektion. Das ist in Deutschland unterschiedlich geregelt. Das sind manchmal richtige Todesermittler von der Kriminalpolizei. Manchmal ist das aber auch eine ganz normale Schutzpolizei, wo dann nachher entschieden wird, dieser Fall geht an die Staatsanwaltschaft oder nicht. Und dann wird eine Obduktion angeregt. Und dann guckt wiederum der Staatsanwalt und sagt, ja, ich werde bei einem Richter einen Beschluss für eine Obduktion beantragen. Das ist also ein sehr administratives, sehr formales und langwieriges Verfahren. Natürlich gibt es auch Sofortobduktionen, die direkt bei einem Tötungsdelikt von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden können. Aber der normale Weg ist eben der Weg Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter. Und deshalb sind es eben auch so wenig Obduktionen.
Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist schwer, mich so ein bisschen zu konzentrieren, was ich Sie frage. Deswegen würde ich gerne schon direkt zum nächsten Bereich rübergehen. Und zwar ist es ja so, dass Sie sich auch im Bereich Kinderschutz engagieren. Und da würde ich gerne auch noch mal ein paar Sachen fragen zur Erkennung von Gewaltdelikten. Also jetzt nicht Menschen, die verstorben sind, sondern die zum Beispiel die Kinder, die zu Hause Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Aber das kenne ich vielleicht aus eigener Erfahrung auch bei älteren Menschen, zum Beispiel in Heimen, in Pflegeeinrichtungen, die ja auch Opfer von Gewalt sein können. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen erzählen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie erkennt man solche Gewaltdelikte? Was sind so typische Zeichen und wie kann man das vielleicht auch besonders gut dokumentieren, damit das Ganze hieb- und stichfest ist?
Also mein ehemaliger Chef, bei dem ich 10 Jahre Rechtsmedizin in Hamburg gelernt habe, hat mal gesagt, Kindesmisshandlung ist eine chronische Krankheit. Es ist natürlich keine Krankheit, aber es ist, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist was Chronisches. Kindesmisshandlung passiert nicht einmal und hört dann auf, sondern es passiert immer wieder, bis das Kind entweder alt genug ist, dass es sich dem entziehen kann, dem widersetzen kann, aus dem Haus gehen kann, oder im schlimmsten Fall, dass es tödlich verläuft. Aber das ist ein ganz wichtiges Kriterium, unterschiedlich alte Verletzungen. Unterschiedlich alte Hämatome, das heißt bläulich-rötliche Frische, dann grünliche, bisschen abgeheilte, gelbliche und die vor allen Dingen in Lokalisationen, die nicht vom Spielen kommen. So, ich hatte als Kind immer aufgeschlagene, blutige Knie, ich hatte kaputte Schienbeine. Das haben die Kinder heute eigentlich gar nicht mehr, weil die nur vor ihrer scheiß Daddelkonsole sitzen. und gar nicht mehr draußen sind. Aber jeder von uns Erwachsenen weiß ja ungefähr, wenn ich aufs Gesicht falle, falle ich auf die Nasenspitze oder aufs Kinn. Da habe ich kein Monokelhämatom oder kein Brillenhämatom. Und ich habe auch am Bauch oder am Rücken oder am Gesäß keine Hämatome. Das ist das eine. Das heißt, oder das ist das zweite schon. Das eine ist eben das mehr die Mehrzeitigkeit, unterschiedlich alte Verletzungen, dann die Lokalisation, was sich eigentlich logisch erschließt. Keiner fällt auf den Rücken. Wichtig ist auch die Gruppierung. Das heißt, es gibt meistens mehrere Verletzungen in einer Lokalisation. Der hat dann hier 3-4 Striemen am Oberarm. Das heißt, da ist mehrfach aufgeschlagen worden. Das nennen wir dann Gruppierung. Das heißt, Mehrfachverletzungen in einer Körperregion. Und ein weiteres Kriterium ist natürlich auch die Parallelität von Verletzungen, zum Beispiel mit einem länglichen Gegenstand. Ich habe jetzt hier so ein Ding, womit man sich am Rücken kratzen kann. Aber wenn ich jetzt hier mit zuschlage, habe ich eine zentrale anämische Zone und daneben parallel so 2 Unterblutungen. Das nennt man auch Formung. Das heißt, es kann sich der verursachende Gegenstand abzeichnen. Wenn ich jetzt hier diese Kralle nehmen würde und damit zuschlagen würde, ich kenne halt auch solche Fälle mit, da wurde dann mit einer Bratpfanne zugeschlagen und so, dann lässt sich dieses Bratpfannenmuster rekonstruieren. Das ist dann Formung, das heißt, der Gegenstand drückt sich quasi als negativ, als Hämatom aus. Und ein ganz großer Fehler ist bei Pflegepersonal, bei medizinischem Personal, dass die sich häufig gar nicht vorstellen können, dass Menschen das machen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Sachen gesehen, ich habe Kinder gesehen, die Verbrennungen am Gesäß hatten, weil die mit dem nackten Hintern auf eine glühende Herdplatte gesetzt wurden. Ich habe Verbrühungen gesehen, 65, 70 Grad heißes Badewasser, wo die reingesetzt wurden, wo man genau sieht, wo der Wasserrand war, weil die reingehalten wurden. Und viele können sich das nicht vorstellen, sagen, das macht doch keiner. Doch, das machen Menschen und das machen auch die nächsten Familienangehörigen. Das können wir uns nicht vorstellen, aber es ist so. Und diesen Zahn muss man den Leuten ziehen. Es passiert das Grausamste teilweise in der Familie, im engsten Familienkreis. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, denn die Familie ist natürlich, gerade nach dem, was wir in Deutschland in 2 Diktaturen erlebt haben und wir auch in der DDR Familien auseinandergerissen wurden, ist die Familie natürlich was sehr eine Instanz in Deutschland. Und da will man eigentlich nicht eingreifen, aber um einige Kinder zu retten, muss man das. Und es wurde schon oft versäumt und Kinder sind gestorben.
Angenommen, man hätte jetzt in der Notfallambulanz oder in der hausärztlichen Praxis hätte man ein Kind, einen Betroffenen, wo man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Wie geht man da am besten vor? Also wie ist es mit der Dokumentation von solchen Verletzungen?
Also die Dokumentation ist das eine. Da bedarf es eines Maßstabes. Das muss jetzt nicht irgendwie so ein CSI-Maßstab sein, so ein Winkel oder sowas, sondern das kann auch ein ganz normales Lineal sein oder ein Zollstock, dass man die Größe dokumentiert. Und was immer Sinn macht, ist, wenn man eine Tageszeitung oder auch meinetwegen Handy, auf dem das Datum und die Uhrzeit ist, daneben hält, dass man nämlich auch wirklich dokumentieren kann, dass es zu diesem Zeitpunkt gemacht worden, nicht gesagt, und nachher sagen alle, weiß ich nicht, ja, kann sein bei der ersten Untersuchung, bei der zweiten, sondern dass man das so dokumentiert. Das ist das eine, wenn man es dokumentiert hat. Das andere ist aber, wie geht man damit um? Häufig ist so eine Ausrede von Eltern, die ihre Kinder massiv misshandeln, die viele Hämatome haben, dass die sagen, ja, der ist so tollpatschig, der ist so ungeschickt. So. Weiß ich nicht. Also natürlich gibt es Kinder, aber es gibt eben diese sturztypischen Verletzungen und die nicht sturztypischen oder Lokalisationen. Und wie geht man damit um? Ich kenne das aus Hamburg, wo ich 10 Jahre Rechtsmediziner war. Da wurden wir dann dazugerufen und dann wurden die Eltern damit konfrontiert. Ich habe mir das vorher angeguckt, die Befunde, habe mit den behandelnden Ärzten besprochen und dann haben wir gesagt, wir konfrontieren die. Und manchmal ist da natürlich auch so eine Dynamik dann zwischen den Eltern, dass die Mutter sagt, was, das kann doch gar nicht sein, aber das habe ich mir schon gedacht, dass du das warst. Und der neue Lebenspartner, das ist meistens gar nicht der Vater, sondern meistens der neue Lebenspartner, für den das ist wirklich so ein archaisches, männliches Verhalten, für den der kleine Sohn Konkurrenz ist. So, das kenne ich von ganz vielen Fällen. Und dass man die konfrontiert, häufig wird natürlich auch das negiert. Es wird eigentlich nirgendwo in der Medizin so viel gelogen wie im Bereich Kindesmisshandlung. Aber eine andere Möglichkeit, wenn man keinen anderen Weg sieht, ist, dass man eine Anzeige erstatten kann. Und die kann man auch anonym erstatten. Die kann jede Krankenschwester, die vielleicht auch sauer ist, die sagt, der Oberarzt hätte zur Polizei gehen müssen, das ist Misshandlung, die kann anonym eine Anzeige, zum Beispiel über die Internetwache, erstellen. Und die Polizei ist verpflichtet, wenn sie erfährt, von einer möglichen Straftat dem nachzugehen. So. Und das ist mein Rat, erstattet anonym eine Anzeige. Lieber, dass dem einmal nachgegangen wird, als dass wir da irgendwo ein Kind verlieren oder auch ein Kind vielleicht taub, blind, schwer behindert sein ganzes Leben verbringt, weil irgendjemand nicht den Arsch in der Hose hatte, da mal aktiv zu werden.
Ja, das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Sie haben gerade Sachen erzählt, die man sich kaum vorstellen kann und die wirklich schrecklich traurig sind. Sie haben jeden Tag und Ihre Kollegen auch jeden Tag mit solchen Fällen zu tun.
Ja, zum Glück nicht jeden Tag mit Kindesmisshandlung, aber natürlich insgesamt mit Gewaltdelikten. Ne? Heute haben wir gerade, jetzt erfolgt gerade eine Sofortobduktion eines Erstochenen. Wir haben Erschlagene, wir haben natürlich auch tödliche Unfälle und so. Das ist, aber es ist zum Glück nicht eben, oder es sind wenig Kinder. Und das ist das Gute. Das ist wirklich das Gute.
Aber insgesamt haben Sie natürlich sehr häufig jeden Tag mit dem Tod zu tun. Und
richtig.
Ich wollte Sie fragen, wie hat Sie das verändert, wenn Sie das mal von der Metaebene etwas höher betrachten?
Also ich bin mir da eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren so drüber bewusst geworden, wie fragil eigentlich Leben ist und wie endlich das Leben ist. Ich bin eigentlich ein sehr sonniges Gemüt, positiver Mensch und habe auch aus den Vollen gelebt und aus dem Vollen gearbeitet, im Privaten aus dem Vollen gelebt und bin jetzt aber an so einem Punkt, wo ich tatsächlich für jeden Tag dankbar bin, an dem es meinen Kindern gut geht, an dem meine Kinder gesund sind, an denen nichts passiert, dass sie nicht irgendwo, irgendjemand will die Turnschuhe haben und die rücken die nicht raus oder das Handy schnell genug und da sticht einer zu. Solche Fälle haben wir jeden Tag in Berlin. Nicht tödliche Fälle, aber schwerste Verletzungen. Mädchen, die belästigt werden und Schlimmeres. Und da bin ich eigentlich jeden Tag für dankbar, wenn alle abends wieder, meine Frau sagt immer, alle Hühner im Stall, wenn alle wieder da sind, allen geht's gut. Ich bin mir darüber bewusst, dass meine Zeit endlich ist. Als ich hier in Berlin als Direktor der Institute angefangen habe, war ich 39. So, da waren alle, die auf dem Tisch lagen, älter als ich. Jetzt bin ich 59 und in der Regel sind alle jünger, die tot auf dem Tisch liegen, weil das natürlich, wir obduzieren ja nun naturgemäß nicht die 99-Jährigen, die an einer Herzinsuffizienz gestorben sind, sondern Menschen, die eines nicht natürlichen Todes gestorben sind oder exzessiv gelebt haben, extrem gesoffen haben, Leberzirrhose, solche Sachen und akute Alkoholvergiftung. Und insofern wird mir die Endlichkeit jeden Tag vor Augen geführt. Das wurde mir in den letzten Tagen immer wieder klar, weil ich natürlich bei den Sektionen immer höre, wenn ich mir die Fälle anschaue von meinen Ärzten, die mir das vorstellen, die sind alle jünger als ich mittlerweile. Und das ist so eine Wahrnehmung, die ich tatsächlich erst in den letzten Jahren gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt jeden Tag Angst vorm Tod habe und so. Ich glaube, man lernt gar nicht mal viel über den Tod. Ich weiß nicht, was beim Sterben passiert. Ich weiß nicht, was danach passiert. Viele wollen das von mir wissen, das kann ich nicht sagen. Aber man lernt nichts in der Rechtsmedizin über den Tod. Man lernt über die Umstände des Todes, aber nicht über den Tod. Aber man lernt über das Leben, wie kostbar das Leben ist und auch jeder Moment mit denen, die man liebt. Und Erinnerungen, die man gemeinsam schafft. Das sind aber eben auch alles Sachen, die mir erst so in den letzten 10, 15 Jahren, nachdem ich selbst so ein bisschen reifer geworden bin, klar geworden sind.
Ich weiß selber so, ich arbeite im palliativmedizinischen Setting. Das heißt, das Thema Tod begleitet mich auch eigentlich jeden Tag. Und wir haben in der SAPV, in der ich arbeite, halt auch regelmäßig psychologische Unterstützung und Barlind-Gruppen und wie das alles heißt. Ist das was sich in der Rechtsmedizin auch so irgendwie etabliert?
Nein, gibt's gar nicht. Gibt's überhaupt nicht. In keinem einzigen deutschen rechtsmedizinischen Institut, auch bei den internationalen Kollegen, die ich kenne, gibt es da weder psychiatrische Behandlungen noch irgendwelche Therapiemöglichkeiten oder Therapieangebote. Aber ich glaube, dass wir da auch ein sehr spezielles Völkchen sind. Und das ist auch nochmal was anderes. Wenn ich im Palliativbereich mit sterbenden Kindern, mit krebskranken Kindern arbeiten würde, ich weiß nicht, ob mein Gemüt das aushalten würde, ob ich das verkraften würde. Aber bei uns haben die es hinter sich. Natürlich ist das brutal, was man teilweise aus den Ermittlungsakten erfährt, was man an Fotos sieht, was man liest, was Menschen vor ihrem Tode erleiden mussten. Aber die haben es hinter sich und da ist keine persönliche Beziehung. Deshalb ist das, glaube ich, für uns normal. Ich kenne tatsächlich aus den 30 Jahren, die ich jetzt Rechtsmediziner bin, nur eine Kollegin, die irgendwann mit Anfang 50 gesagt hat, ich mache das nicht mehr. Ich kann keine toten Kinder mehr sehen. Ich höre auf. Ich kenne sonst niemand. Ich glaube, da ist man als Rechtsmediziner, das sind alles sehr besondere Persönlichkeiten, so wie man das auch zum Beispiel Chirurgen nachsagt oder so, nicht? Dass das besonders rustikale Gestalten sind. Aber ich kann Ihnen von einer Erfahrung oder einem Erlebnis erzählen. Ich war 2004, 2005 nach dem Tsunami zur Identifizierung der Opfer in Thailand. Und da waren wir ein Team der Identifizierungskommission, Rechtsmediziner, forensische Zahnärzte, Kriminalbeamte und dann waren auch so ein paar Obere vom BKA da, die natürlich mit dem Operativen nichts zu tun hatten. Und die waren völlig fertig, wie wir zwischen ungelogen Zehntausenden von Leichen standen. Die lagen in Tempelanlagen auf dem Boden, faulten in der Sonne, Hunde rannten dadurch, haben dran gefressen und wir haben die identifiziert. Und da haben die Oberen im BKA sich überlegt, das halten die nicht lange durch, die gehen kaputt. Wir holen Psychologen, wir holen psychologische Unterstützung. So, dann sind 5 oder 6 Psychologen gekommen und die sind mit uns hingefahren zu dieser Site. Die saßen abends besoffen oder heulend an der Hotelbar und die hatten dann einen Schaden fürs Leben. So, wir alle nicht, weil wir einfach damit, wir sind das gewohnt. Wir warten durch Blut an dem Tatort. Ob ich eine Wasserleiche habe oder 50 Wasserleichen bei einem Barkassenunglück, das ist für mich kein Unterschied. Ich arbeite da meinen Fall ab, ich bin fokussiert auf die Klärung der Identifizierung in dem Moment, die Klärung der Identität. Aber für jemand Außenstehenden, also da haben die sich keinen Gefallen getan. Aber das ist eben so ein Beispiel, wie soll da ein Psychologe sich überhaupt reinversetzen können, was wir sehen und was wir machen, das ist ausgeschlossen. Deshalb gibt es das eben in der Rechtsmedizin nicht.
Ja, das ist mir nachvollziehbar, ja. Was ja wirklich auch sich so ein bisschen verselbstständigt hat, also jedenfalls aus meiner Perspektive, ist so True-Crime-Geschichten, Serien. Es gibt ja, wenn man es nach Amerika schaut, gibt es ja wirklich ein eigenes Genre, muss man sagen.
Auch in Deutschland mittlerweile, ja.
Auch in Deutschland mittlerweile. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen, so der Unterschied zwischen Realität und Fiction. Ne? Also was sind so die häufigsten Trugschlüsse, denen Sie da begegnen, wenn Sie sich solche True-Crime-Geschichten anschauen?
Man muss zur Einordnung sagen, die Realität ist viel härter als jegliche Fiktion. Wenn ich manchmal Fälle erzähle, die ich erlebt habe, von Kannibalismus, von Serienmorden, solche Dinge. Und auch wie lange solche Täter agiert haben, da würde man, wenn das eine Netflix-Serie wäre, sagen, der Drehbuchautor ist noch nicht ganz dicht. Das würde er nicht ausdenken. Ich habe auch mal bei einer Leiche zum Beispiel einen Zettel aus der Hose geholt, wo drauf stand, wenn ich tot bin, hat der und der mich umgebracht. So, wenn man das in der Netflix-Serie sieht, dann denkt man, die spinnen und haben keine Ahnung. Deshalb, die Realität ist ungleich härter und ungleich verrückter als die Fiktion. Aber was natürlich immer so in diesen fiktiven Serien gezeigt wird, ist, dass Rechtsmediziner immer an einem Fall arbeiten. Wir haben jeden Tag in Berlin 12 bis 15 Obduktionen. So, jeden Tag hat jeder von uns einen neuen Fall. Das ist jetzt nicht so, dass man einen Fall hat und den löst man jetzt 3 bis 4 Wochen, sondern der wird am Sektionstisch abgearbeitet. Es werden vielleicht nachfolgende Untersuchungen in Auftrag gegeben, Toxikologie, es gibt vielleicht nochmal Ermittlungen, Nachermittlungen, dass man dann mit der Polizei spricht. Aber das ist wirklich Fließbandarbeit, was wir machen. Das ist wie im Krankenhaus, jeden Tag neue, in Anführungsstrichen, Patienten. Das ist so ein Mythos. Und das andere Mythos ist auch, dass der Leichnam dann irgendwie so tagelang in der Rechtsmedizin ist und wenn der Polizeibeamte nochmal eine Frage hat, dann sagt der Rechtsmediziner, oh stimmt, können wir nochmal gucken und dann gehen die an den Leichnam und entdecken das. Das ist natürlich auch Quatsch. Der ist nach anderthalb bis zwei Stunden vom Tisch, wird dann vom, wird von, wir sagen der Staatsanwaltschaft, das gibt es dann schriftlich, keine Bedenken gegen die Freigabe des Leichnams und dann kann der Bestatter den abholen. Oder auch, wenn ich so CSI sehe oder so, da liegt dann irgendwie, es ist ja immer so schummrige Beleuchtung, nicht? Bei uns ist natürlich immer knallhartes Neonlicht, damit man wirklich alles sieht, aber im Film ist immer schummrig. Und im Sektionssaal ist dann auch meistens so ein Schreibtisch und ein PC und so. Das ist auch totaler Quatsch, denn manchmal haben wir Tuberkulosefälle, da muss der ganze Saal desinfiziert werden und da kann nicht irgendwelche persönlichen Sachen oder ein Monitor oder so stehen. Also da gibt es schon vieles, was nicht passt.
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass dieser Hinweis, dass die Realität viel härter ist, die ist ein bisschen kontraintuitiv, aber ja, wahrscheinlich haben Sie vollkommen recht.
Seien Sie mal froh und auch alle, die uns jetzt hier zuhören, dass Sie gar nicht so wissen, was alles so passiert.
Ja. Zum Ende unseres Gespräches habe ich noch eine Frage, was so die Zukunft der Rechtsmedizin betrifft. Und zwar aus zwei Sichtweisen. Und zwar ist es ja so, dass es in der Medizin einen Fachkräftemangel gibt, der sich perspektivisch auch weiter zuspitzen wird. Wie ist das in der Rechtsmedizin? Ist es schwer, Nachfolger zu finden? Ist es schwer, junge Menschen zu finden, die in die Rechtsmedizin gehen?
Mittlerweile ja. Also wenn Sie mich das vor 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, ich habe so einen Stapel Bewerbungen bei mir auf einem Sideboard liegen. Das war auch tatsächlich so. Aber irgendwie ist das Interesse abgeflaut. Wir haben hier in Berlin lange Zeit viele unbesetzte Stellen gehabt. Teilweise auch immer noch unbesetzte Ärztinnen-Arztstellen, sowohl Facharztstellen. Aber Fachärzte für Rechtsmedizin sind tatsächlich Goldstaub, die finden Sie gar nicht. Aber auch Assistenzarztstellen eben oder Weiterbildungsstellen, die unbesetzt sind. Es ist unheimlich schwierig, Personal zu finden, Menschen zu finden, die vor allen Dingen auch bereit sind, ich sag mal ganz platt, zu arbeiten. Ich erlebe das tatsächlich oft in Bewerbungsgesprächen, dass die dann am Ende sagen, wie sieht's denn aus mit einer halben Stelle? So, ich würde gerne nur 50% arbeiten. So, und dann sage ich, ja, aber dann dauert die Facharztausbildung 10 Jahre. Die normale Facharztausbildung ist 5 Jahre und die dauert 10 Jahre. Und wie wollen Sie denn mit einer halben Stelle das überhaupt überschauen? Also als ich angefangen habe, gut, ich bin jetzt auch eine andere Generation, wahrscheinlich einer von diesen alten, weisen Männern, die immer sagen, das war früher alles besser. War es nicht, aber ich bin wirklich morgens um 5 ins Krematorium gefahren in Hamburg, habe dann 2, 3 Obduktionen gemacht, war dann bei einer Gerichtsverhandlung und bin abends noch zu einer Außensektion nach Bremerhaven. Das heißt, ich habe da wirklich mein Handwerk in den 5 Jahren gelernt und würde sagen, dass ich so ziemlich alles gesehen habe, was es gibt. Gut, natürlich auch bei der Schlagzahl, die wir in Berlin haben. Aber es gibt natürlich auch Städte in Deutschland mit Instituten, wo nur 150, 200 Obduktionen im Jahr durchgeführt werden. Und wenn man da nur die Hälfte arbeitet und dann auch nicht besonders engagiert ist oder interessiert, da leidet die Ausbildung drunter. Aber einfach, um Ihre Frage eben mit einem Satz zu beantworten, ja, wir haben Nachwuchsmangel, aber es ist nicht immer nur, dass sich keine Leute bewerben, sondern dass die sich bewerben, auch nicht unbedingt geeignet sind, dass die auch vielleicht so ein bisschen so ein Bild aus dem Fernsehen haben. Da sind wir jetzt wieder bei der Fiktion, was wir so machen und dass wir irgendwie mit Gucci-Schuhen und schnellen Autos zu Tatorten fahren. Aber es ist halt eine Knochenarbeit, ein Knochenjob.
Und der zweite Teil meiner Frage ist die technischen Weiterentwicklungen in der Rechtsmedizin. Da denke ich zum Beispiel an KI, da denke ich aber auch an Untersuchungsverfahren, humangenetische Untersuchungsverfahren, die Digitalisierung überhaupt in Ihrem Fach. Wie blicken Sie darauf?
Also ich glaube, dass uns im Gegensatz zu Juristen und Steuerberatern KI in Zukunft nicht ersetzen wird. Ich habe das öfter mal getestet, dass ich Sachen, die ich in meinen Gutachten schreibe, diese Fragestellung mal bei KI eingegeben habe. Da kommt nur Quatsch raus. Der Punkt ist nämlich, dass diese ganzen KIs natürlich hauptsächlich von englischsprachigen, also gerade was Medizin anbelangt, englischsprachigen Fachzeitschriften dominiert sind und geprägt sind. Und das Wissen ist da drin. Aber das rechtsmedizinische Wissen, Das echte Wissen, das ist in deutschen Lehrbüchern, die nie irgendwie eingescannt wurden, sondern die man wirklich von der Pike auf lernen muss. Und deshalb ist dieses Wissen da gar nicht vorhanden. Und deshalb glaube ich, dass und ich glaube auch nicht, dass es mal Obduktionsroboter geben wird, wie es ja immer mehr im operativen Bereich gibt, weil man natürlich auch in einem aktiven Austausch bei einem Tötungsdelikt mit Kriminaltechnik, mit Polizei, Fotograf, mit Spurensicherung, mit Staatsanwalten, mit Mordermittlern, die alle dabei sind, die teilweise am Telefon hängen und sagen, jetzt kriegen wir hier noch die neue Info so aus einer Vernehmung rein und von einem Zeugen, der sagt gerade das. Das kann eine KI nicht leisten. Insofern sind wir da, glaube ich, auf der sicheren Seite, dass wir zumindest in den nächsten 20, 30 Jahren von KI bestimmt nicht ersetzt werden können. Was die Digitalisierung anbelangt, das ist hier wirklich noch eine Wüste, eine totale Wüste, weil es nämlich Schnittstellen natürlich geben muss zwischen dem Institut für Rechtsmedizin, der Senatsverwaltung für Justiz, der Staatsanwaltschaft. Wir sind zum Beispiel auch, oder als ich noch an der Charité war, das Charité-Institut ist gar nicht an dem Patientenarchiv mit drin und mit den ganzen Patientenakten. Weil natürlich andererseits sonst auch Ärzte, die vielleicht im Verdacht eines Kunstfehlers stehen, natürlich bei uns gucken könnten, was wir machen. Das sind ja total sensible Daten. Deshalb ist das wirklich so eine abgeschottete Blase. Und die E-Akte, von der seit 20 Jahren, in der ich hier bin, gesprochen wird, wird auch in den nächsten 20 Jahren hier noch nicht eingeführt sein. Hier rennt immer noch, ich habe jetzt gerade hier keine liegen, aber hier rennt immer noch eine Justizhauptsekretärin von der Staatsanwaltschaft mit einer roten Akte rüber in die Rechtsmedizin, gibt die ab. Und das wird auch sich in 20 Jahren nicht ändern, da bin ich mir sicher.
Professor Zukos, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Es war sehr interessant. Ich könnte noch stundenlang weiter mit Ihnen sprechen. Danke für Ihre Zeit und das war ein toller Einblick in Ihre Arbeit und großen Respekt vor dem, was Sie machen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.